Du, Papa, weißt du was? Ich hab da mal eine Frage.
So etwa klang es vor 20 Jahren, als wir mit unseren Freunden Urlaub gemacht haben in Tunesien. Und jeden Abend kam der kleine Cornelius. Alle Kinder lagen schon im Bett, nur er konnte nicht schlafen. Und er stellte diese Frage immer wieder. Du, Papa, jeden Abend, weißt du was? Ich habe da mal eine Frage. Was machte ihm Angst? Was waren seine Befürchtungen? Und mein Freund Randolph, der war dann immer ziemlich genervt, weil wir saßen so schön auf der Abendterrasse und hatten dann so diese laue Sommernacht genossen mit einem Gläschen Rotwein und einem Stück Hartkäse. Und dann kam immer dieser kleine Claudius. Und was ihn so umgetrieben hat, was ihn Angst gemacht hat, was ihn umgetrieben hat, war, kommen wir wieder nach Hause. Holt uns das Flugzeug auch wieder ab. Weil er war gewohnt, dass das Auto vor der Tür stand und dass er mit dem Auto wieder heimfahren kann. Aber wir sind halt nun mal mit dem Flieger gekommen. Anderer Abend, was ist, wenn die Wellen so hoch werden und sie uns vom Strand wegspülen? Das war die nächste Frage, die ihn beschäftigt hat. Oder die Menschen, die reden hier alle so komisch. Ich kann sie nicht verstehen. Und sie können mich auch nicht verstehen. Kinder haben Ängste, weil sie manches nicht verstehen, was für uns Erwachsene völlig klar ist. Wir wissen, wir steigen wieder in den Bus, der holt uns ab, bringt uns zum Flughafen und ihr wisst es selber. Aber genauso geht es ja uns Menschen, uns Erwachsenen. Wir haben ja auch Ängste und Sorgen. Und wir haben jetzt keinen Papa mehr, den wir fragen können, wie ist es denn mit unserer Wirtschaftslage? Wie wird es werden? Wie geht es mit den steigenden Energiepreisen? Wie wird die politische Lage werden? Was macht die Pandemie noch alles mit uns? Die Klimakrise, eventuell bevorstehende Kriege und. Die Liste ist ewig. Und man hat manchmal das Gefühl, es wird von Mal zu Mal schlimmer. Wie wird sich die Welt noch entwickeln? Was kommt auf uns zu? Angst, Befürchtungen, Schrecken sind da Dinge, die uns beschäftigen. Aber wisst ihr, das Schöne ist, dass wir wirklich einen Papa haben, einen Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus, der uns davon erlöst. Und den Heiligen Geist, der unser Tröster ist, der unser Beistand ist, der uns auch ermahnt und der uns zur Hilfe herbeikommt, herbeieilt. Schauen wir doch mal am besten in das Wort Gottes. Was steht dort über, das ist der erste Punkt, Angst? Oder man kann es auch sagen, Bedrängnis, weil überall, wo in der Bibel oder meistens, wo in der Bibel Angst steht, steht auch in anderen Übersetzungen oft Bedrängnis. Und im Griechischen steht auch dort tatsächlich oft das Wort Bedrängnis. Und das Wort Bedrängnis sagt es schon, es ist etwas, was auf uns zukommt, was uns bedrängt und was uns einengt, was uns den Lebensatem nehmen möchte, was uns ersticken lassen möchte und verhindert, dass wir aufblühen, dass wir stark werden im Glauben. Und in Johannes 16, Vers 33 steht, 32 bis 33 steht, siehe, es kommt die Stunde und ist schon jetzt da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis oder Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Im Kontext sagt es Jesus hier eigentlich so vor seiner Gefangennahme. Und er sagt, als allererstes ihnen voraus, dass sie sich zerstreuen werden. Angst trennt. Angst reißt uns auseinander. Wir verlieren oft die Orientierung dadurch und sind von dem, was uns oft hilft, die Gemeinschaft, der Austausch mit anderen, er trennt uns. Weil er sagt im nächsten Satz oder im nächsten Augenblick, sagt er ja, wohin geht denn jeder? Jeder geht in das Seine, heißt es dort. Das heißt, jeder geht in seine Heimat. Jeder geht dorthin, wo er sich wohlfühlt, wo sein Zuhause ist, wo seine Sicherheit ist. Aber sie sind nicht mehr zusammen, sie sind getrennt. Und drittens, Jesus sagt aber, dass Jesus sagt von sich selber, dass er nicht alleine ist. Und wir dürfen von Jesus lernen, wie es ist, nicht alleine zu sein. Denn er ist derjenige, der dieser Angst und dieser Furcht widersteht. Denn er sagt, ich bin nicht alleine, steht hier. Er sagt, ich bin nicht alleine. Ich weiß ganz genau, der Vater ist bei mir. Er ist mit mir. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Er ist derjenige, der, obwohl er weiß, dass er demnächst gefangen genommen wird und gekreuzigt wird, ist er, dass er so, hat so eine Autorität, dass er in dieser Situation seinen Jüngern noch sagen kann, hey, ich bin nicht alleine, ihr braucht euch um mich keine Sorgen zu machen. Jesus tröstet sie. Jesus wusste, dass seine Jünger ihn verlassen werden. Und dann sagt er noch als Trost, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir, nicht in euch selber, sondern in mir Frieden habt. Er macht ihnen also keinen Vorwurf und auch keine Anklage, dass sie sich jetzt zerstreuen würden, weil er weiß, so sind wir Menschen einfach. Er spendet ihnen Trost und sagt, hey, in mir habt ihr Frieden. Und das können wir von Jesus lernen, dass wir in dieser Situation, in solchen Situationen wirklich Frieden haben. Wenn es soweit ist, haben wir Frieden in Jesus. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich will mal kurz was trinken. In Vers 33b sagt er, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung diese Welt überwunden, in der wir heute und in Zukunft mit Angst und Bedrängnis leben werden. Das ist ganz klar. Aber er hat es überwunden. Und das ist unser Trost und das ist unsere Hoffnung. In Römer 8, Vers 35 bis 39 heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit, weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Ist das nicht der Hammer? Und da heißt es, die Liebe des Christus. Und immer wenn das Wort Christus dasteht, dann ist damit nicht der Nachname von Jesus gemeint, weil Jesus heißt nicht Jesus Christus, sondern Jesus ist der Sohn des Josef bzw. der Maria, genauso wie unser Bundeskanzler nicht Olaf Bundeskanzler heißt, sondern Olaf Scholz. Aber sein Titel, sein Mandat, sein offizieller Titel ist Christus. Und Christus heißt Messias oder der Gesalbte, von Gott gesalbt. Er hat das Mandat von Gott hier auf der Erde als der Gesalbte, die Werke des Vaters zu tun. Und deswegen wird es hier auch ganz klar aufgeschrieben, dass all das, was hier, Tod, Leben, Engel, Fürsten, Gewalten und so weiter, dass uns nichts, aber auch gar nichts von dieser Liebe des Christus scheiden kann. Er hat die Autorität über alles. Er steht über alles. In Offenbarung, da heißt es, wo Jesus von sich sagt, ich bin das A und das O, also das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste, der Letzte und der Lebende. Ich bin der da ist und der da war und der da kommt und der Allmächtige. Im Griechischen heißt es, allmächtig heißt Pantokrator. Ich finde dieses Wort so gigantisch. Pantokrator, allmächtig. Wisst ihr, was allmächtig heißt? Allmächtig heißt allmächtig. Es gibt auch noch sogenannte Kosmokratoren. Das sind die Fürsten, die in der Himmelswelt liegen. Aber er ist der Pantokrator. Er ist über allem. Er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der Allmächtige. Und deswegen überwinden wir weit, weit mehr, weil er uns geliebt hat. Und dessen dürfen wir uns gewiss sein, dass uns nichts, aber auch gar nichts von dieser Liebe scheiden vermag. Das soll uns Hoffnung machen, soll uns Trost machen, soll uns Mut machen und soll uns die Angst nehmen vor dem, was vielleicht noch kommen wird. Der zweite Punkt ist Furcht. Und Furcht, da gibt es zum einen die Furcht des Herrn, die in der Bibel beschrieben wird. Die Furcht des Herrn, ich möchte es mal so sagen, ist die Grundlage, um einen respektvollen und einen angemessenen Umgang mit unserem himmlischen Vater zu pflegen. So steht im Psalm 111, im Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also wenn du weise sein möchtest, wo dir Weisheit mangelt, dann fang mit der Furcht des Herrn an. Dann fang damit an, Respekt vor unserem Vater im Himmel zu haben. Dann gib ihm die Ehre. Dann versuch vielleicht auch mal im Lobpreis die Hände zu heben und sagen, Herr, hier bin ich. Einfach einen ihm angemessenen Umgang mit ihm zu pflegen. Im Psalm 86, Vers 11 heißt, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchten. Respektvoll und angemessen. Eine Kapitulation und zu sagen, Herr, übernimm du jetzt. Das ist die Furcht des Herrn. Das hat nichts mit Angst zu tun, dass wir jetzt gleich den Hintern voll kriegen. Weil Furcht ist ja immer was, wo man denkt, jetzt könnte es vielleicht Ärger geben. Oder wenn die Sekretärin von deinem Chef sagt, du sollst mal zum Chef kommen. Ja, was geht denn in dir vor? Gibt es jetzt einen Anschiss oder gibt es eine Gehaltserhöhung? Wir hoffen auf die Gehaltserhöhung. Und wir denken, dass unser Gott uns vielleicht keine Gehaltserhöhung gibt, aber uns den Segen gibt und die Zuversicht gibt, die wir brauchen. In der Bibel steht 365 Mal, fürchte dich nicht. Gott erfüllt jeden Tag seinen Part, seinen Teil uns gegenüber. Er sagt, fürchte dich nicht. Jeden Tag ein ermutigendes, fürchte dich nicht. Und ich möchte einen Vers herausstellen, der mir in der Vorbereitung besonders wichtig geworden ist. Und zwar, wenn man den Jesaja-Brief liest, da geht so, sage ich mal so, ab Kapitel 40 steht sehr, sehr oft dieses Wort, fürchte dich nicht, wo Gott zu seinem Volk sagt, fürchte dich nicht. Und in Jesaja 43, Vers 11, da heißt es nun, Jesaja 43, Vers 1, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und nun, so spricht der Herr als erstes. Gott redet zu dir. Und wenn Gott noch nie zu dir geredet hat, dann tut er es jetzt in diesem Augenblick. Denn er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Es ist jedem zu seinen Kindern, ist es, da dürfen wir es erwarten, dass Gott zu uns sagt, fürchte dich nicht. Zweitens, Gott hat dich geschaffen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Er hat dich geschaffen, um Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft mit dir zu pflegen. Er liebt es, deine Stimme zu hören. Er liebt es, mit dir unterwegs zu sein im Schwarzwald, wenn du auf Bergeshöhen unterwegs bist oder am Bodensee, im Wasser badest oder wo auch immer du dich bewegst. Er liebt es, Gemeinschaft mit dir zu haben. Drittens, du brauchst dich nicht zu fürchten. Fürchte dich nicht. Warum brauchen wir uns vor Gott nicht zu fürchten? In 1. Johannes 4,16 heißt ganz simpel, Gott ist Liebe. Er ist die Liebe schlechthin. Er ist die Liebe in Person. Und vor Liebe braucht man sich nicht fürchten. Zwei Verse später heißt es, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun, habe ich vorher schon kurz angedeutet. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und weil Gott Liebe ist, die vollkommene Liebe, sie treibt die Furcht aus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin an dem Punkt immer noch am Lernen. Ich will da ganz ehrlich sein, also ich habe das auch noch nicht total verinnerlicht. Aber ich bin am Lernen und ich denke, wir sind alle da am Lernen. Diese Liebe vor Gott, diese sich von Gott so zu lieben zu lassen, dass wir keine Angst haben brauchen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wenn ich da was verbockt habe, dann habe ich mich ewig rumgedruckst, bis ich dann irgendwann mal, ich sage es jetzt mal so, meinen moralischen gekriegt habe. Dann bin ich in den Wald gegangen und dann habe ich mein ganzes Elend vor Gott niedergelegt. Und dann dachte ich immer, jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendein Blitz vom Himmel und er schlägt mich oder sonst was. Aber es war nie ein Blitz vom Himmel. Es kam nie ein Blitz vom Himmel. Im Gegenteil, es kam seine wohlwollende Liebe, die mich umfangen hat, die mir gesagt hat, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin doch da. Ich weiß doch, wie du tickst. Das sagt Gott auch zu dir. Hey, ich weiß, wie du tickst. Gott hat eines Tages mal zu mir gesprochen, weil ich immer so ein bisschen auch an mir selbst gezweifelt habe, mich auch manchmal selber so ein bisschen auch im Gebet so gesagt, Herr, du siehst doch, was ich für ein Chaot bin. Ja, und vielleicht geht es ja dem einen von anderen von euch genauso. Und dann möchte ich euch eins sagen, Gott hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, hey, jetzt ist Schluss. Ich möchte es nicht mehr hören, dass du von dir denkst, dass du ein Chaot bist oder ein Dummkopf oder was weiß ich. Ich glaube, wir haben ja jetzt jeder selber so unsere Problemchen oder unsere Special Effects, unsere Macken, mit denen wir manchmal einfach nicht klarkommen, ja, mit die uns zu schaffen machen und die, wo wir denken, sie bringen uns eigentlich mehr von Gott weg, als dass sie uns zu Gott hinbringen. Aber Gott sagt, nee, ich mag dich so, wie du bist. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. stell dich drauf. Und er sagt noch, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist kein Nobody für ihn. Er kennt dich. Und er hat Interesse an dir. Er hat Interesse an deinem Leben. Er will dir einfach nahe sein. Er kennt dich mit Namen. Und vielleicht, ich habe mir mal, beziehungsweise nicht ich, sondern die Conny hat sich damals die Mühe gemacht, mal alle Namen aus unserer Familie aufzuschreiben und dessen Bedeutung. Was bedeutet eigentlich der Name? Was bedeutet ihr Name? Was bedeutet mein Name? Janniks Name? Marlins Name? Und es ist irgendwie schon faszinierend, dass Gott uns durch unsere Eltern einen Namen gegeben hat. Und deswegen kennt er uns auch mit Namen. Deswegen weiß er auch. Und unser Name ist Motto. Unser Name ist Programm für unser Leben. Und wenn du denkst, mein Name ist total Banane, dann möchte ich euch an den Jabez erinnern. Kennt ihr noch den Jabez? Vor Jahren hatten wir mal über den Jabez. Da gibt es im, ich weiß es nicht, 2. Mose, glaube ich, ist es irgendwo, ein riesen Geschlechtsregister. Da werden sämtliche Namen von ganz Israel aufgeführt. Und plötzlich kommt in dieser Aufzählung der Name Jabez. Und man hat so das Gefühl, dass der Schreiber kurz unterbricht und sagt zu dem Jabez, da muss ich jetzt mal was dazu schreiben. Und dann heißt es, dass seine Mutter ihn mit Schmerzen geboren hat. Deswegen hat sie ihm den Namen Jabez gegeben. Und der Name Jabez bedeutet Schmerz oder der Schmerz verursacht oder Schmerzchen. Ach, da kommt ja schon wieder mein Schmerzchen. Was für ein toller Name. Was für ein tolles Lebensmotto. Darum sage ich euch, wenn auch unser Name so Banane vielleicht sein sollte, dann können wir es so machen wie Jabez. Jabez hat irgendwann mal die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, Herr, segne mich. Herr, erweitere mein Gebiet. Lass mich ein Segen sein. Bring mich auf eine neue Ebene. Gib mir einen neuen Einflussbereich. Lass deine Hand auf meinem Leben sein. Und befreie mich von diesem Schmerz. Und dann heißt es, dass Gott es geschehen hat lassen. Und Jabez war angesehener als alle seine Brüder und Schwestern, obwohl er so einen bescheuerten Namen bekommen hat. Ja, und dann sagt Gott hier noch, du bist mein. Du bist mein. Das heißt, ich bin sein Eigentum, ich gehöre ihm. Er achtet auf dich, er passt auf dich auf, er kennt dich, er sagt, du bist mein, du gehörst zu meiner Familie. Auch wenn du so einen bescheuerten Namen hast. Ich finde diese Worte sehr, sehr ermutigend. Und ich habe das in meinem Leben selber auch schon erlebt. Damals als, vor sechseinhalb Jahren ist es her, als meine Frau an Krebs verstorben ist. Da habe ich diesen Zuspruch, dass Gott für mich ist, dass Gott mich kennt, dass Gott mich beim Namen gerufen hat, habe ich da wahnsinnig erlebt. Und zwar an dem Morgen, an dem Conny verstorben ist, also sie ist nachmittags verstorben, an dem Morgen las ich in der Herrnhuter Losung, Jesaja 60, Vers 20, da steht drin, die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Und dann habe ich gedacht, Herr, was soll das jetzt? Geht es jetzt mit Conny wieder besser, weil die letzten Tage waren schon ziemlich ätzend und es wird vielleicht jetzt, Gott setzt da ein Ende und er heilt sie. Das war so mein erster Gedanke. Ja, er hat sie nicht geheilt, er hat sie zu sich genommen an diesem Tag. Und abends las ich diesen Vers nochmal, die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Und der Parallelvers dazu aus dem Neuen Testament, war gleichzeitig ein Aufruf. Aus Judas 5, Vers 21, da steht, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Also das heißt ganz einfach, bleibt einfach in der Liebe. In der Liebe Gottes, lasst euch von Gott lieben. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt bin ich mal gespannt, wie du das mit mir hinkriegst. Und die Jahre vergingen. Und am 17.11.2018, also über 3,5 Jahre später, bekam ich die Erinnerung. Ich las wieder die Losung und es kam wieder, die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Ja, das hat mir echt mal geschwind den Stecker gezogen. Da habe ich gedacht, Herr, über 3,5 Jahre, ich habe eigentlich gar nicht mehr da dran gedacht. Klar, die erste Zeit schon noch, aber es kam und nach 3,5 Jahren wusste ich, ja, die Tage der Trauer sind jetzt wirklich zu Ende. Ich habe diese Zeit wirklich überwunden. Und als Bestätigung kam dann dazu die Offenbarung 7, Vers 17, da wo es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott ist so treu. Gott kennt dich und mich so gut. Und deswegen sagt er, fürchte dich nicht. Ja, als letzter Punkt, wie kannst du dich ganz praktisch vor Angst schützen? Ganz banale Antwort, geh zu Jesus. Warum geh zu Jesus? Weil wir rennen oft zu Seelsorgern, zu Pastoren, zu Menschen, um uns von ihnen Trost zu geben. Aber eigentlich ist doch Jesus derjenige, der uns tröstet. Und Punkt 1 ist, stärke dich an Gottes Wort. Nimm dir, ich sage immer so, die Knallerworte, die Gott dir in dein Leben gegeben hat, die Gott schon zu dir gesprochen hat, die dich dein Leben lang schon begleiten, die dich dein Leben lang schon ermutigen und gestärkt haben. Oder lies die Psalmen, den Psalm 1, den Psalm 2, 7, 9, 11, 18, 20, 23, 32, 91, 103 und so weiter, am besten alle Psalmen lesen. Lies die Psalmen, da steht so viel darüber, wie man Angst überwinden kann. Schütte dein Herz bei ihm aus, als zweiter Punkt. Sag Gott, was Sache ist. Sag, dass es dir gerade, dass die Situation, in der du gerade stehst, wirklich ja, dich bedrückt, dich wirklich niederreißt. Sag's ihm, schütte es ihm aus. Und manchmal hilft auch, das wäre der dritte Punkt, in Sprachen zu beten. Ich kann mich noch erinnern, ich war ausgelernt, hatte meinen Arbeitsplatz gewechselt, bin in ein anderes Ingenieurbüro gekommen und hatte dort dann dort meine Arbeit begonnen. Und eines Tages ist mir halt dort echt was ganz sau Blödes passiert. Und es war so schwer, dass halt auch mein Chef damit in Leidenschaft gezogen worden ist. Und ich hatte Angst, am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen. Es hat mich total innerlich zerrissen. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern waren auch nicht daheim, die waren im Urlaub, also ich konnte mit niemandem drüber reden. Und da war ich in der Küche von meinen Eltern und bin da auf und ab gelaufen. Und irgendwann habe ich mich auf den Küchenboden gesetzt und habe gesagt, jetzt hilft nur noch eins, in Sprachen beten. Und dann habe ich so 5 bis 10 Minuten lang Vollgas, aber wirklich Vollgas, in Sprachen gebetet und habe gesagt, und habe dann einfach gedacht, so, das hilft jetzt nur noch. Und nach dieser Zeit, nach diesen 5 bis 10 Minuten, kam auf einmal sowas von dermaßen Gottes Frieden über mich. Ich wurde so ruhig, ich habe gedacht, das gibt's nicht. das kann es jetzt irgendwie, das kann es irgendwie sein. Ich war so ruhig, ich war so gefasst und dieser Friede ist angehalten, diese Ruhe ist angehalten. Auch am nächsten Tag, wo ich zur Arbeit gegangen bin, ich bin dann, klar, mein Chef hat mich dann nochmal in sein Büro zitiert. Wir haben die Sache nochmal durchgesprochen und er hat mir dann auch ganz klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass das wirklich nicht sehr toll war, was ich da veranstaltet habe. Aber dann war die Geschichte vom Tisch. Also Sprachenbeten hilft. Ein Punkt, an den wir auch oft gar nicht denken, ist einfach auch mal das Abendmahl zu nehmen. Wir hatten hier am Donnerstagabend, genau, hatten wir das Abendmahl genommen. Und ich weiß noch, wie Matthias gesagt hat, nur ein Tropfen Blut reicht, um alles wegzuwischen, wegzublasen. Und ich denke, wir dürfen die Kraft des Blutes Jesu, die Kraft des Abendmahls, das, was dort geschehen ist, wir dürfen es nicht unterschätzen, sondern es hat eine Kraft, es hat eine Auswirkung in unseren Leib hinein, aber auch in den ganzen Leib unserer Gemeinde, in den ganzen Leib der ganzen Welt. Wir sind in dem Moment der Mund und wir nehmen es zu uns und wir lassen es in uns und wir lassen es zu und wir sagen ja zu dem Opfer Jesu, wir sagen ja zu seinem Tod. Wir essen sein Fleisch, wir trinken sein Blut und haben Anteil an ihm. Und so sind wir in Christus und Christus in uns und Christus im Vater und der Vater in Jesus. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wir sind sowas von ineinander verwoben mit unserem Vater, dass niemand und nichts uns scheiden vermag von dieser Liebe. Und ganz zum Schluss noch ein Punkt. Vielleicht ist es auch gut, wenn dich manches vielleicht dann doch so belastet, mal einen Bruder oder eine Schwester deines Vertrauens aufzusuchen oder auch vielleicht mal in der Kleingruppe das zu bringen und zu sagen, hey, ich habe da echt Schiss, da und da geht es mir schlecht. Ich kann mich auch noch erinnern, wir hatten vor Jahren in der Kleingruppe auch so einen Fall, wo jemand beruflich sehr herausgefordert war. Und wir haben dann für diese Person gebetet und am nächsten Tag ist diese Situation, die da eigentlich so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, hat Gott alles geregelt. Der Kunde, der Chef, die Mitarbeiter, jeder war zufrieden. Gott hat es so gelöst und so geregelt. Also auch hier, die Kleingruppe ist so ein wichtiger Aspekt und so ein wichtiger Punkt. Und wir starten ja auch jetzt wieder mit unseren Kleingruppen. Und ich möchte dich echt ermutigen, auch dich dort einer Kleingruppe anzuschließen, dich dort einzubringen und dort wirklich ein Segen zu sein. Amen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der voller Liebe ist. Dass du ein Gott bist, der sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und ich danke dir, dass dein großes Ja und dein großer Zuspruch über unserem Leben steht, Vater. Und ich bitte jetzt ja auch hier für meine Geschwister, für jeden Einzelnen, dass du ihm begegnest, dass du ihm zeigst, wie sehr du ihn liebst, dass du ihm zeigst, wie sehr du Interesse an seinem Leben hast. Und dass seine Ängste und seine Nöte und seine Furcht dir nicht egal sind, sondern dass du reinkommst mit deiner Kraft und mit deinem Frieden. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du in den Herzen von jedem Einzelnen wirkst. Wir heißen dich herzlich willkommen. In Jesu Namen.